Nun schlagt in euren Bibeln den 1. Samuel auf, im Kapitel 7. Dort werden wir weiter unsere Verse studieren. Die Verse 3 bis 17 im Kapitel 7, 1. Samuel. Letztes Mal, als wir zusammen waren, haben wir die Geschichte gelesen, wo die Bundeslade zurückkam an die Israeliten von den Philistern. Aber wir hatten auch gelesen, wie die Israeliten die Bundeslade fast genauso schlimm behandelt haben wie die Philister. Sie hatten sich an der Bundeslade ergötzt und sie angestarrt. Und was ist passiert? Der Herr hatte damals Männer sterben lassen. Und es gab eine große Furcht unter den Israeliten. Und die Reaktion der Israeliten war, nachdem Gott mehrere Männer sterben hatte lassen, dann hatten sie das gesagt, lasst uns doch auch die Bundeslade von uns nehmen. Wir lesen, dass die Männer von Kiriat Jearim kamen und die Bundeslade nahmen, und ein Mann namens Eliezer wurde beauftragt, über die Bundeslade aufzupassen. Und uns wird gesagt, dass 20 Jahre lang die Bundeslade dort war. Und wir lesen, dass das ganze Volk trauerte über die Bundeslade. Es war also nicht nur, dass die Bundeslade über Monate bei den Philistern war. Nicht nur hatten die Israeliten den Krieg verloren. Und wir wissen auch, dass in Silo, wo die Bundeslade früher in dem Zelt stand und Eli und seine Söhne gedient hatten, wo auch Samuel aufgewachsen ist, es scheint, dass dieses Heiligtum, dieses Zelt, es nicht mehr gab, dass dort niemand mehr angebetet hatte und dass das Volk Israel in einer schwierigen spirituellen Situation war und dass Gott nicht mehr unter seinem Volk war. Er war nicht mehr in Silo, wo die Bundeslade war, sondern hier jetzt in Kiriat Jearim, wo ein paar Leviten die Bundeslade betreuten. Und dort kommen wir jetzt im Kapitel 7 wieder in die Geschichte, wo Samuel wieder in das Geschehen eintritt, wo Samuel wieder dem Volk Gottes dient, zur Wiederbelebung, zur Buße des Volkes. Lass uns also Kapitel 7, Vers 3 bis 17 lesen. Samuel aber redete zum ganzen Haus Israel und sprach: Wenn ihr vom ganzen Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und reicht euer Herz zu dem Herrn, richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Da schafften die Kinder Israels die Bale und Bastarden hinweg und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach: Versammelt ganz Israel nach Mizpah, so will ich für euch zum Herrn beten. Da kamen sie zusammen nach Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn, und sie fasteten an jenem Tag und sprachen dort: Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Kinder Israel in Mizpah. Als aber die Philister hörten, dass die Kinder Israel in Mizpah zusammengekommen waren, da zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Als die Kinder Israel dies hörten, fürchteten sie sich vor den Philistern. Und die Kinder Israel sprachen zu Samuel: Lasst nicht ab, für uns zum Herrn, unserem Gott, zu rufen, dass er uns aus der Hand der Philister errette. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es vollständig als Brandopfer dem Herrn. Und Samuel schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Es geschah nämlich, während Samuel das Brandopfer darbrachte, da näherten sich die Philister zum Kampf gegen Israel. Aber an jenem Tag donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme gegen die Philister und verwirrte sie, sodass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels von Mizpa aus und jagten die Philister und schlugen sie bis unterhalb Beth-Kar. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpa und Schilen auf. Und er gab ihm den Namen Eben-Ezer und sprach, bis hierher hat der Herr uns geholfen. So wurden die Philister gedemütigt und kamen künftig nicht mehr in das Gebiet Israel. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister, solange Samuel lebte. So kamen die Städte, welche die Philister von Israel weggenommen hatten, wieder an Israel, von Ekron an bis nach Gat. Auch ihr dazugehöriges Gebiet errettete Israel aus der Hand der Philister. Und es war Friede zwischen Israel und den Amoritern. Und Samuel richtete Israel sein Leben lang. Und er zog Jahr für Jahr umher und machte die Runde in Bethel, Gilgal und Mizpa und richtete Israel an allen diesen Orten. Doch kehrte er immer wieder nach Rama zurück, denn dort war sein Haus. Und er richtete Israel dort. Und er baute dort dem Herrn ein Altar. Das ist Gottes Wort. Lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, wir bitten, dass du uns geistiges Verständnis schenkst, dass selbst in dieser alten Geschichte, in dieser Erzählung deiner Güte gegenüber einem Volk, das Buße getan hat, dass du uns hilfst, selber Buße zu tun und zu dir zurückzukehren, auf dich zu vertrauen als Hilfe, dass wir ein Volk sind, das zum Herrn ausschreit und ruft und erwartet, dass du antwortest. All das beten wir in Jesu heiligem Namen. Amen. Ein untreuer Dienst leitet oder wird automatisch immer zu einer untreuen Gemeinde. Und in den ersten Kapiteln Samuel haben wir das gehört, gesehen. Der Dienst in Silo war ein Dienst mit den selbstsüchtigen Söhnen Eli, die sich mehr nahmen, als ihnen zustanden. Und sie hatten Gott verabscheut. Und das Fehlen ihrer Rechtgläubigkeit zeigte ihre Herzen, die weit weg von Gott waren. Sie hatten entschieden, Gott auszunutzen und die Bundeslade zu benutzen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. In mancher Hinsicht genau gleich, wie damals mit den Götzen umgegangen wurde. Und eine Gemeinde, die einen untreuen Dienst richtet, ist eine untreue Gemeinde. Und sie wird anfangen zu leiden. Denn in der Mitte eines untreuen Dienstes sind Menschen, die ihre Hoffnung in den Teufel oder in sich selbst gesetzt haben. Vielleicht ein Dienst, der sich ausrichtet an der Welt, an der Umgebung, an der Nachbarschaft, daran niemand Anstoß zu geben. Vielleicht sind es nicht mal die speziellen Programme, die eine Gemeinde hat, sondern einfach die Leiter der Gemeinde, die mit Gott die Treue brechen, die Sünde haben und die Gemeinde bricht in sich zusammen, in spirituellem Chaos. Und hier sehen wir, wie der untreue Dienst Elis Söhne und auch Eli selber, der seine Söhne nicht zurechtgewiesen hatte, unter Gericht kam und das eine schlimme Folge zur Folge hatte. Das waren nicht nur wenige Wochen oder Monate, sondern das hatte eine langfristige Wirkung über das Volk Gottes, in das Volk Gottes. Wahrscheinlich bis zu 20 Jahre. Bis zu 20 Jahre lang mit geistigem Chaos. Denn hier wird gesagt, für 20 Jahre lang trauerten sie um den Herrn. Und wenn wir jetzt die Verse 3 bis 17 lesen, Dann haben wir eine Geschichte über den Aufbau des Dienstes von Samuel, des Mannes Samuel, und wie wir jetzt der Bibel entlang uns entlanghangeln, will ich, dass wir zuerst den Aufruf zur Buße sehen in Vers 3 und 4. Zweitens, das gemeinsame Sündenbekenntnis, die Verse 5 und 6. Und drittens, der Glaubenstest, die Verse 7 und 8. Und das viertens, die Treue Gottes, die Verse 9 bis 11. Und dann Verse 12 bis 17, der weiterführende Dienst des Samuel. Der weitere Dienst des Samuel. Während wir jetzt zum Vers 3 und 4 kommen, nähern wir uns wieder dem Kontext, wo der Gottesdienst des Volkes Gottes sich entfernt hatte, praktisch von Gott selbst. Die Bundeslade war weit weg vom Volk. Niemand war in der Nähe. Es war in Kiriat Jearim, ein Platz, wo die Bundeslade nicht sein sollte. Und die Bundeslade sollte eigentlich ein Ort sein, wo sich das Volk Gottes versammelt und ihn anbetet. Ein Ort, wo Gottes Gnade und Barmherzigkeit und sein Bund mit seinem Volk klar wird. Und im Vers 13 gibt es einen krassen Kontrast, und das finde ich toll im Alten Testament, dass es hier schnell voranschreitet. Kein Kontrast, sondern ein schneller Schritt. Wir wissen jetzt nicht genau, wie viel Zeit dazwischen war, aber wir wissen auch nicht, wie alt Samuel dort, wie alt er war. Wir können vielleicht vermuten, dass einige Zeit vergangen ist, aber es wird uns sofort Samuel vorgestellt und das, was er tut. Und das wird uns sehr einfach eingeleitet. Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel. Also im Vers 3 lesen wir, dass er predigte. Er predigte zum ganzen Haus Israel. Es ist eine einfache Sache. Ich will, dass wir verstehen. Samuel versucht nicht irgendwie bewusst eine Reformation oder einen Neuanfang zu gestalten, sondern es passiert einfach. Im Vers 3 wird uns gesagt, was er predigte oder was er sagte. Wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und die Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Das ist wie die Zusammenfassung seiner Predigten, seines Dienstes. Das ist wie ein Fazit. Wenn der Pastor sagt, das will ich, dass ihr euch das merkt. Das ist sehr einfach. Was er hier tut, ist, er ruft das Volk zur Buße auf. Und ist er vielleicht, wie predigt er? Ist er in einem Gebäude? Oder wie hat er es den Leuten gesagt? Gut, im Vers 6 sehen wir zumindest, dass er regelmäßig, das heißt hier, und er zog Jahr für Jahr umher und machte die Runde in Bethel, Gilgal und Mizpah. Und er richtete Israel auch aus Rama. Also er ging zum Volk, wahrscheinlich zu Fuß, wir wissen es nicht. Aber der Ausruf aus seinem Mund war die Buße, die er dem Volk zuruft. Es ist das Gleiche für alle Völker. Wenn immer ein Volk sich von Gott entfernt in Sünde, erwächst diese große Not für eine Reformation gegenüber der dem Abwenden von Gott. Wenn immer ein Volk oder dessen Leiter sich von Gott entfernt und sich der Welt und dem Götzendienst hingibt. Und hier heißt es die Baalen, die Götzen und die Astarten. Das sind auch falsche Götter. Das scheint wohl sozusagen den ihr Lieblingsgötze zu sein in der Region. Denn es wird hier einmal erwähnt und woanders auch nochmal. Aber immer wenn Samuel zur Buße aufruft im Volk, sagt er, wenn ihr mit eurem ganzen Herzen zum Herrn zurückkehrt. Und er zeigt uns heute Abend, dass Buße aus einem Herzen kommt, das versteht, dass es Vergebung braucht vor Gott. Es ist Buße nicht einfach in den Kopf kommt als eine gute Idee, was wir machen sollten, sondern aus einer Überzeugung im Herzen, dass wir Gott im Himmel um Vergebung fragen müssen. Wenn ihr mit dem ganzen Herzen zu Gott zurückkehrt. Und das fordert uns heraus, wie wir umkehren und Buße tun. Haben wir eine richtige Buße und kehren wir richtig um zu Gott? Und Samuel sagt ihnen auch, was sie tun müssen, denn echte Buße hat auch eine Tat zur Folge. Und er sagt, tut weg von euch die Götzen und die Astarten und richtet euer Herz auf den Herrn aus. Er sagt, macht die Götzen nieder, macht sie kaputt. Nimmt die Götzen hinweg, schmeißt sie auf den Müll. Denn Buße ist wirklich eine Tat. Es ist etwas hinwegzutun, Sachen auszumerzen, Sünde auszumerzen. Du kannst nicht weitermachen in Sünde. Du musst es zum Tode bringen. Die Sachen, die Gott nicht gefallen. Ich weiß nicht, wer von euch einen Götzen im Hintergarten stehen hat, aber dies können alle möglichen Sachen sein. Es könnte zum Beispiel sein, ich muss das Internet abschalten oder ich muss mir ein Programm holen, das mir nicht mehr erlaubt, bestimmte Webseiten zu besuchen. Oder Geschwister fragen, die mich in Verantwortung halten zu dem, was ich tue. Oder mir Hilfe holen mit meiner Sünde. Vielleicht heißt es für mich auch, alles Alkohol aus dem Haus rauszuschmeißen, weil es Sünde für mich ist. Was auch immer es ist, es könnte alles Mögliche für dich persönlich sein. Es gibt also immer eine Tat, die im Herz einer Buße ist. Es ist nicht einfach nur Regeln befolgen, irgendwas aufhören zu tun. Das hört sich gut an und das ist auch Teil dessen, von Sünde weglaufen. Aber es ist eben auch, uns zum Herrn auszurichten, wieder auf ihn auszurichten. Das sagt auch Samuel hier bezüglich ihrer Buße. Richtet euer Herz auf den Herrn aus und dient ihm allein. Du weißt, das kommt dir recht klar rüber eigentlich. Dreh dich wieder zu dem Herrn. Richte dich auf den Herrn mit dem Verlangen deines Herzens. Er will nicht nur einfach die Tat des Hinwegtuns oder die Bestrafung deiner selbst, sondern er will dein Herz. Er will die völlige Umkehr und Buße. Nicht nur ein Trauern über die falschen Sachen, die wir getan haben, sondern ein Herz, das die Barmherzigkeit wirklich annimmt und wirklich ein Leben nach dem Herrn des Himmels führt. Es gibt viele Sachen in unserem Leben und ich denke oft, es sind Götzen und Sünde, die wir in unserem Leben wegnehmen sollten. Vielleicht ist es auch oft ein Anerkennung suchen bei anderen Menschen. Ich will dir nicht zu nahe treten. Es ist eben, dass man nicht Leuten vor den Kopf stoßen will, niemand zu nahe treten will. Man will niemand verurteilen. Man will beliebt sein. Man will man sagt also nichts, was die Welt nicht hören will. Man will angenommen sein. Man will dazugehören. Also es ist eine Buße, eine Liebe, die nicht nur... Es ist eine Buße, die kommt mit einem Versprechen, dass er euch von der Herrschaft der Philister erretten wird. Und in Vers 4 lesen wir, dass die Israeliten auch das taten, was Samuel ihnen gesagt hatte, dass sie die Götzen abschafften und dem Herrn allein dienten. Und deshalb kommen wir jetzt in Vers 5 zu dem zweiten Punkt. Ein Punkt, der zur Reformation gehört. Nämlich, dass öffentlich Sünde bekennt wird. Und Samuel sagt, versammelt ganz Israel nach Mizpa, so will ich für euch zum Herrn beten. Das ist ziemlich einfach. Wenn es dich interessiert, in Mizpa scheint es wohl so einen Versammlungspunkt gegeben zu haben. Es ist nahe bei dem Stamm Dan, hier im nördlichen Teil Israels. Und ich liebe es, wenn er hier dem Volk sagt, dass sie sich versammeln sollen, dann erwartet Samuel nicht, dass sie im Geistigen viel mehr weitergekommen ist, sondern er sagt, kommt und ich werde für euch beten. Er erwartet nicht, dass die alle schon zu Gott wieder gekommen sind. Es ist das Herz eines Pastoren. Kommt und ich will für euch beten. Er leitet sie. Es ist ein schönes Bild dieser Art von Dienst. Während wir lesen im Vers 6, dass sie zusammenkamen nach Mizpa. Und die erste Sache, die uns hier beschrieben wird, und wir wissen nicht genau, was es sein könnte. Wir haben ein paar Parallelen in der Bibel, in anderen Textstellen. Denn es wird hier gesagt, dass sie Wasser schöpften und es vor dem Herrn ausgossen. Das ist das Erste, was sie tun in ihrem Gottesdienst vor Gott. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, um zu versuchen, was das heißt. Manche Kommentare denken, es könnte sich mit Psalm 66, Vers 8 decken, wo die Seele vor Gott ausgegossen wird, heißt es dort. Oder in Johannes 7, Vers 37, wo das Zeugnis über Jesus in Jerusalem während dem Laubhüttenfest bezeugt wird, wo Menschen Wasser ausgießen in Lobpreis über den Herrn des Himmels. Ein Symbol der Hoffnung, dass die Menschen hatten, dass Gott sie reinigen würde von ihrer Sünde. Und ich will nur im Kontext sagen, dass das hier ganz klar zusammen gekoppelt ist mit ihrem Sündenbekenntnis. Es ist wie ihre Trauer, die ausgegossen ist über ihre Sünde. Oder auch ihre Hoffnung, ihre Erwartung, dass Gott sie reinigt in seiner Gnade. Und das nächste, was uns gesagt wird, ist, dass sie fasteten. Sie waren zu Herrn gekommen und hatten gefastet, hatten nichts gegessen, weil sie warteten auf den Herrn, dass sie von ihm empfangen würden, was auch immer er ihnen an Einsicht gibt, dass er ihr Herz verändert. Also ein Volk, das wirklich mit Gott ernsthaft sein will. Und dann haben wir eine der kürzesten Sündenbekenntnisse, die wir als gemeinsames Sündenbekenntnis in der Bibel niedergeschrieben haben. Und das heißt hier, das sagten sie, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Fertig. Dieses öffentliche Sündenbekenntnis, dass sie ihre Sünde erkannt haben, dass sie es nicht nur als Einzelne erkannt hatten, sondern auch als Volk. Sie sind nicht nur Einzeltäter, die durch ihr Leben gehen und sündigen, sondern auch verantwortlich sind für die Sünden ihrer Familien. Ihr ganzes Volk hat gesündigt. Ein Volk, das sich versammelt hat, das bekannt hat, jawohl, das, diese Sachen haben wir als Volk getan und gegen dich als Gott haben wir gesündigt und dich verachtet und auf. Und das ist nicht nur zusammen, sie bekennen es nicht nur zusammen, sondern auch öffentlich, dass jeder es hören kann. Sie sind kein Licht gewesen, wie sie hätten sein sollen als Israel, als Volk Gottes, sondern dass sie das Gegenteil waren. Warum war es öffentlich, dass es für die Welt umher auch sichtbar war? Weil das ihr Ziel sein sollte, ihr Zeugnis. Und das ist wunderbar, denn wie kurz und wie, ich finde es wunderbar, wie kurz unser eigenes Sündenbekenntnis sein könnte. Unsere Sündenbekenntnis am Sonntag ist oft viel länger, aber es reicht eigentlich, mit einem Herz, das gebrochen ist von Sünde, vor Gott zu kommen und zu bekennen, dass wir gegen Gott gesündigt haben. Es ist das Anerkennen der eigenen Sünde gegenüber dem Gott des Himmels. Und in den Versen 7 und 8 lesen wir, dass ihr Glaube getestet wurde. Und eine Sache, die ich sagen wollte, ist, wenn immer das Volk sich wieder Gott zuwendet, es ist oft dasselbe, dass auch der Glauben gleich getestet wird, ob er echt ist. Und bei uns, hast du wirklich dein Herz dem Herrn gegeben? Bist du ernsthaft? Oder willst du weitergehen in dem Glauben, den du gerade bekannt hast? Denn wir lesen hier im Vers 7. Als aber die Philister hörten, dass die Kinder Israel in Mizpah zusammengekommen waren, da haben die das Volk Gottes erstmal wieder kurz vergessen, wie groß und mächtig Gott ist. Entschuldigung, die Philister hatten vergessen, wie groß der Gott des Himmels ist, der sie eigentlich mit Pest und mit Beulen geschlagen hatte. Denn sie versammelten sich und wollten Israel angreifen. Und uns wird hier gesagt, dass die Israeliten Furcht hatten. Nun, wir sollten immer Furcht vor dem Herrn haben, aber wir sollten nie Furcht vor Menschen. Aber es kann sehr gut sein, dass wenn eine Armee gegen uns aufmarschiert, dass wir Angst um unser Leben haben. Aber es ist entscheidend, wie du auf diese Furcht reagierst, auf diese Todesfurcht. Vielleicht verlässt du dich dann auf dich selbst, auf die Menschheit oder auf die Verteidigung oder schaust du auf den Herrn, wie es immer für das Volk Gottes auch gewesen ist, die sicherste Festung für Körper und Seele. Und das sehen wir in Vers 8, wie sich ihre Gesinnung sich verändert hat. Sie tragen nicht die Bundeslade wieder in den Krieg rein, aber uns wird stattdessen gesagt, dass sie zu Samuel sagen, lass nicht ab, für uns zu dem Herrn, unserem Gott, zu rufen, dass er uns aus der Hand der Philister errette. Was sagt uns das? Das bedeutet, dass sie den Vers 3 wieder erinnert haben, das Volk. Nämlich das Versprechen, das Gott gegeben hatte mit ihrer Buße, wenn sie sich wieder dem Herrn zurichten und ihm allein dienen, dass der Herr sie aus den Händen der Philister erretten würde. Selbst in dieser Furcht. Was taten sie? Sie schauten auf ihren Pastoren und sagten, bete für uns. Bete für uns, dass der Herr dies tun wird, was er uns versprochen hat. Bete für uns. Ich würde sagen, dass sie den Glaubenstest bestanden haben. endlich. Sie hatten nicht versucht, Gott wieder rauszuschmeißen oder einen anderen Weg zu gehen, sondern sie richten sich auf den Herrn und vertrauen auf seine Treue und auf seine Güte. Jetzt, wenn wir weitergehen im Text, dann kommen wir zum Vers 9 bis 11. Die Treue Gottes. Und Samuel nahm nach ihrer Anfrage, nach dem Volk, ein Milchlamm und opferte das vollständig als Brandopfer des Herrn, dem Herrn. Und Samuel schrie zum Herrn für Israel. Und der Herr erhörte ihn. Es geschah nämlich, während Samuel das Brandopfer darbrachte, da näherten sich die Philister zum Kampf gegen Israel. Aber an jenem Tag donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme gegen die Philister und verwirrte sie, sodass sie von Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels von Mizpa aus und jagten die Philister und schlugen sie bis unterhalb Beth-Kara. Gott ist treu. Das Wort, das er seinem Volk gegeben hat, das Versprechen durch seinen Propheten, durch Samuel, dass wenn sie sich ihm wieder bekehren, dass er sie erretten wird aus der Hand der Philister. Der Herr hat sein Wort gehalten, sein Versprechen. Sogar hat er auch das Opfer angenommen, das für das Volk dargebracht wurde, das einzelne Opfer. Es sind nicht die zwei großen Kühe, die damals die Bundeslade zurück ins Volk Israel gezogen hatten, sondern nur dieses eine kleine Lamm. Und es zeigt uns, dass selbst wenn das Herz des Volkes Gottes weit weg von Gott wandert, dass jederzeit, wenn das Herz sich wieder Gott zuwendet, dass durch das Blut eines Lammes, wie schnell und wie wunderbar und wie willig Gott sich dahin gibt für sein Volk. Ich liebe Vers 10, weil dort der Beweis seiner Annahme, Gottes Annahme seines Volks gezeigt wird und dass er das Opfer annimmt, das für die Sünde Sühne erreichen soll. Und wir lesen, es geschah nämlich, während Samuel das Brandopfer darbrachte. Aber an jenem Tag donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme gegen die Philister und verwirrte sie, sodass sie von Israel geschlagen wurden. Wie passiert das? Hat er einen Hagelschlag geschickt oder Pest und Beulen? Nein. Es ist wie wenn Gott sie anschreit und sie in Furcht versetzt. Und ein Grund, warum ich das liebe, diesen Vers, es ist nicht nur ein Ton, den die Philister hören, sondern auch das Volk Gottes hört es, dass sie ihr Herz nicht erheben und sie wissen, dass dieser Gott wieder auf ihrer Seite ist. Es ist nicht nur, dass die Philister Furcht hatten, sondern auch Israel hatte ein neues Herz. Es ist wunderbar. Obwohl sie ein Volk waren, das tot war in seinem Götzendienst, war es nun ein Volk, das Gott zugewandt war. Gott ist ein treuer Gott zu seinem Volk. Ich werde dein Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und ihm gefällt es, sein Versprechen einzulösen und Vergebung auszugießen, die gerade erst Buße getan hatten und ihre Sünde erst gerade eben wieder hinfortgetan hatten. Es ist wunderbar, die Treue Gottes. Und das ist etwas, was wir sehen sollten. Wenn der Herr Wiederbelebung schenkt, eine Wiederbelebung im Herzen, im Glauben, dann hat es ein Zeugnis, dass wir furchtlos für Gott stehen können. Denn die Wiederbelebung ist nicht abseits seiner Gnade, sondern in seiner Gnade, dass er Sünde vergibt, dass sein Volk Gewissheit hat. Gewissheit über den Glauben, auf den sich verlassen. Und im Vers 12, 17 haben wir das Ende unseres Verses, unseres Textes heute. Denn uns wird über den Dienst Samuels gesagt. Und er sagt, und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpah und Shen. Und er gab ihm den Namen Ebenezer. Und das ist ein Titel, den man öfters im Alttestament hört, dass wenn die Israeliten einen Stein aufstellen oder ein Monument und es Ebenezer nennen, das sind diese zwei Worte, die man im Hebräischen zusammennimmt, Eben, Ephon, Stein oder und Ezer zum Erinnern, eine Erinnerung, ein Stein zur Erinnerung. Und es war nicht, Samuel war nicht für seine eigene Ehre bedacht. Nicht nach dem Motto, erinnert ihr euch noch, wie ich für euch gebetet habe und dann hat Gott euch rettet? Nein, sondern er hat einen Stein aufgestellt und der Stein, der sollte zeigen, bis hierher hat der Herr uns geholfen. Dieser Ausspruch dieser Gnade und der Barmherzigkeit, der Hilfe Gottes. Warum ist dieser Stein dort? Dass wenn immer jemand vorbeiläuft, dass die Menschen sich daran erinnern, dass Gott seine Versprechen hält und dass er Errettung geschenkt hat. Und im Vers 13 lesen wir, und im 14, dass die Philister wieder zurückgedrängt wurden und dass das Gebiet und die Städte wieder zurückerobert wurden und wie Gottes Volk gestärkt und wieder hergestellt wurde nach ihrer geistigen Stärke nun auch. Und im Vers 17 haben wir noch eine weitere Erklärung über Samuels Dienst. Doch und er richtete Israel dort sein ganzes Leben. Was bedeutet richten? Wir denken vielleicht an Samson, der ein Richter war, oder Deborah, die gerichtet hat. Aber was ist das Richten von Samuel? Es ist ein geistlicher Dienst, dass er für das Volk eintritt. Seine Lehre und seine Zurechtweisung. Seine Lehre und seine Zurechtweisung des Volkes Israel durch einen König, den Gott stellt. Es ist nicht nur das, was es war, zu richten für Samuel, aber wir lesen auch, dass er ein Herz hatte, pastorales Herz. Aber warum nutze ich den Begriff pastoral? Pastoral. Weil er gepredigt hat. Er tat das Werk eines Priesters. Er hat nach Sühne erwirkt. Und sein Dienst war immer wiederkehrend. Wir lesen hier, dass jedes Jahr er zum Volk ging. Er war nicht wie die Priester in Silo, die dort an einem Ort waren und erwartet haben, dass das Volk zu ihnen kam, sondern Samuel kam zu den Orten und er hielt einen Dienst aufrecht, immer wiederkehrend und treu für die Nöte des Volkes. Wir müssen uns nicht zu viel Mühe geben, das zu sehen im Text. Sondern, ja, dass er weiter für sein Volk eintritt, noch ein Altar baute, wie es hier heißt am Ende. Das ist der Dienst, ein Dienst, der nicht nur kurz aufleuchtet und die Erweckung startet und kurz Großes bewirkt, sondern ein Dienst, der das ganze Leben treu weiter dient und das Volk Gottes weiter verfolgt und dient. Und das ist ein gutes Modell, das ich hoffe und bete, dass unsere Gemeinde auch übernimmt als ein Modell, als Dienst. Und möge der Herr das wirklich schenken für unsere Gemeinde. Herr, wir danken dir für die Schriften und wir bitten für unsere Gemeinde, für die Mission, die Arbeit, die du uns gegeben hast. Nicht nur, dass wir für die Schafe und die Lämmer deines Volkes lehren und füttern sollen, sondern dass wir auch evangelisieren wollen, sollen in Weisheit in und außerhalb der richtigen Zeit und den Glauben in Jesus Christus predigen. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Gemeinde wiederbelebst, dass wir dich anschauen mit einer neuen Hoffnung, dass wir weitergehen in der wiederkehrenden Arbeit, in dem Dienst, den du uns gegeben hast. Gib uns Mut für diesen Dienst, dass wir nicht vor Menschenfurcht haben, sondern von dir. Und all das beten wir in Jesu Namen. Amen.